ARD.
Der Körper der Frau wies mehrere Stichverletzungen auf. Weitere Details konnte die Sprecherin nicht mitteilen. Eine heiße Spur nach einem Tatverdächtigen gibt es derzeit nicht.
Also wir nehmen auf jeden Fall weiterhin Hinweise aus der Bevölkerung entgegen. Die wir schon bekommen haben, werden durch die Sonderkommission auch abgeprüft.
Der Mann soll in einem roten Auto als einer der letzten Kunden an der Tankstelle gewesen sein. So haben es die Spezialisten der Kriminalpolizei inzwischen rekonstruiert. Bei dem Auto soll es sich nach ersten Hinweisen um einen weinroten Opel handeln. Das sei aber noch nicht vollkommen sicher, so Polizeisprecherin Lemke.
Das war 2006, also vor 19 Jahren. Der Fall aus Greifswald hat damals viele in der Region bewegt. Und einen Täter hat die Polizei immer noch nicht gefasst. Damit ist dieser Fall ein sogenannter Cold Case. Hier ist MV im Fokus, darüber spricht Mecklenburg-Vorpommern. Mein Name ist Annette Ewen, wir sind zu hören in der App der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Ja, bei mir geht es heute um Fälle, bei denen die Polizei seit Jahren nicht so wirklich weiterkommt, die ungelöst sind, die ja normalerweise nicht ganz oben liegen auf dem Aktenstapel der zu bearbeitenden Fälle. Um die 20 ungeklärte Mordfälle gibt es in Mecklenburg-Vorpommern. Allein 8 davon sind in Vorpommern. Deswegen, und weil ich weiß, dass sie ein glühender True-Crime-Fan ist, spreche ich heute mit Christine Lachmann aus dem Vorpommern-Studio in Greifswald. Hallo Christine, freue mich sehr.
Hallo Annette.
So, ja, wir können natürlich nur 20 Fälle, haben wir gesagt, um die 20 Fälle. Wir können jetzt ja natürlich nicht über alle sprechen und über alle 8 aus Vorpommern schaffen wir auch nicht. Mhm. Deswegen haben wir uns mal 2 rausgepickt, weil sie besonders spannend bzw. mysteriös sind, ne?
Genau.
Es sind 2 Fälle von 2 jungen Frauen. Eine Tankwartin, die 2006 getötet wurde und ein Fall einer 21-Jährigen, die in Spandau-Hagen umgebracht wurde und das vor 39 Jahren.
Genau.
Wir stellen die Fälle natürlich heute vor, reden darüber, was man weiß, was man nicht weiß, was vielleicht auch bei den Ermittlungen schiefgegangen ist und natürlich, warum die Polizei immer noch keinen Täter gefunden hat und auch darüber, was heute für die Aufklärung getan wird. So. Und wir fangen mit der Tankwartin an. Das ist damals passiert.
Es ist der 28. April 2006. Die Sonne scheint. Ein Skipper ist mit seinem Boot auf dem Rieg unterwegs. Der Fluss führt vom Greifswalder Museumshafen zum kleinen Fischerdörfchen Wieg. Plötzlich bemerkt er, dass eine leblose Person im Wasser treibt. Er verständigt die Polizei. Als die Leiche aus dem Fluss geborgen wird, wird den Ermittlern klar, die Person ist nicht ertrunken. Die tote Frau ist die Greifswalderin Sandra Reißig, die am Abend zuvor als vermisst gemeldet wurde.
Das ist der Fall.
Genau.
Ich habe viele Fragen, Christine. Erzähl vielleicht mal zuerst, wer war denn Sandra Reißig?
Ja, also Sandra Reißig war 33 Jahre alt und Mutter von 2 kleinen Mädchen. Sie lebte getrennt von ihrem Ex-Mann und jobbte an einer Tankstelle. Ich würde auch behaupten, dass einige Greifswalder sie auch wirklich gekannt haben, denn die Tankstelle, an der sie gearbeitet hat, ja, hat sich direkt neben einem Einkaufszentrum befunden und war sehr beliebt bei Autofahrern. Nicht nur wegen der Lage, sondern weil sie auch tatsächlich immer etwas günstiger war als die Konkurrenz.
Welche Tankstelle ist das denn?
Das ist eine Tankstelle, die befindet sich neben Elisenpark. Ich weiß nicht, ob der das was sagt.
Das ist ein Einkaufszentrum.
Das,
ne?
ist ein Einkaufszentrum, genau. Das ist so ein bisschen außerhalb der Stadt, aber immer noch sehr zentral gelegen. Man muss dazu sagen, die Tankstelle gibt es heute nicht mehr. Die wurde vor ein paar Jahren abgerissen.
Okay, also am 28. April 2006 ist sie gefunden worden. Mhm. Was ist an dem Abend davor passiert?
Ja, also was feststeht, ist, dass Sandra Reißig an diesem Abend Schicht in der Tankstelle hatte. Die Ermittler konnten rekonstruieren, dass sie etwa gegen 20.30 Uhr, also 8:30 Uhr, aus dem Verkaufsraum verschwunden ist. Ihre Handtasche mit dem Geld und dem Handy drin sind aber zurückgeblieben. Die Ermittler jetzt gehen davon aus, dass die Täter Sandra Reißig vorher mit K.O.-Tropfen betäubt und dann quasi aus der Tankstelle entführt haben.
Aber also es hört sich ja nicht nach Raubüberfall an, ne?
Nee.
Wenn die Handtasche und so da geblieben sind.
Genau, also was man noch wusste, ist, dass die Täter einen 3-stelligen kleineren Betrag aus der Kasse gestohlen haben. Aber es gab keine typischen Raubmerkmale.
Okay, also sie war weg, 20:30 Uhr, so viel weiß man. Sie wurde ja zuerst vermisst gemeldet.
Mhm,
ne?
Genau.
So, und was waren dann die Hinweise, wie hat man nach ihr gesucht?
Ja, also die Ermittler sind dann auch zur Tankstelle gefahren und haben da dann geprüft, ob sie noch da ist oder nicht. Aber dass es kein Vermisstenfall ist, das wurde wirklich erst ein paar Stunden später Also am nächsten Tag, klar, weil sie da eben die Leiche von ihr aus dem Rick gezogen haben.
Und dann natürlich das übliche Prozedere, wurde natürlich Spurensuche am Tatort gemacht, vermutlich. Oder an der Tankstelle gemacht. Tatort weiß man ja nicht wahrscheinlich, ne?
Also was man auch nochmal rekonstruieren konnte, die Ermittler haben dann auch noch Spürhunde eingesetzt. Und die Spürhunde haben die Ermittler damals zu einem Gelände geführt, das sich wirklich nur wenige hundert Meter Luftlinie von der Tankstelle entfernt befunden hat. Und die Ermittler gehen davon aus, dass sie auch da eben getötet wurde. Mhm. Ja, und anschließend haben die Täter die Leiche dann wieder zurück ins Auto gebracht und sind dann mit ihr zum Fluss gefahren.
Okay, also Tankstelle, dann die Hunde haben sie zu diesem Gelände geführt. Genau. Und dann war die Theorie, dass ein Auto sie zum Rick gebracht hat.
Genau.
Okay, alles klar. Mein erster Gedanke war Kameraüberwachung bei Tankstellen.
Ja. Das ist eigentlich üblich,
ja,
denkt
eben.
Man.
Mhm. Aber ja. Nicht.
Ja, in dem Fall leider nicht. Man muss dazu sagen, die Kamera war eine Attrappe. Die Tankstelle war jetzt keine klassische Tankstelle mit Nachtschalter, sondern die hat wirklich immer in den, ja, weiß ich nicht, weiß jetzt nicht mehr genau die Uhrzeit, ob 21 oder 22 Uhr dicht gemacht.
Okay.
Aber ja, das war eine Attrappe. Ob die Täter das wussten, ist unklar. Was man aber feststellen konnte, ist, dass die Täter die Kamera trotzdem weggedreht haben.
Mhm. Na gut, das hätten sie sich ja dann auch sparen können, ne, weil es ja eine Attrappe war.
Genau, zu dem Fall habe ich mit Ulf Jokiel gesprochen. Er ist der erste Kriminalhauptkommissar bei der Polizeiinspektion Anklam. Er kennt hier jeden Cold Case in Vorpommern. Und er hatte mir auch erzählt, dass der Inhaber der Tankstelle, der hat sich wirklich sehr, sehr schwere Vorwürfe gemacht, dass es keine richtige Kamera war, sondern eben nur eine Attrappe.
Das verstehe ich ehrlich gesagt.
Genau, es hätte, also man muss sagen, wahrscheinlich hätte es das jetzt nicht verhindert, aber vielleicht hätte es dann wirklich handfeste Beweise zu den Tätern oder dem Täter gegeben.
Okay, also es gab leider keine Kameraaufnahmen, es gab aber Hinweise oder eine Spur von den Hunden.
Mhm.
Welche Beweise oder Hinweise hat die Polizei denn noch gefunden?
Ja, leider gar nicht so viel. Also es wurden natürlich super viele Zeugen befragt. Man konnte auch wirklich jedes Auto oder fast jedes Auto ermitteln, was an dem Abend davor getankt hat. Mhm. Aber es fehlten wirklich einzelne Bausteine.
Okay. Aber es gab ja trotzdem Verdächtigen. Wer war das? Wie sind die Ermittler auf den gekommen?
Genau, also in den Fokus der Ermittlungen ist relativ schnell ein Paar von der Insel Rügen gekommen. Und zwar hat sich ein Mann bei der Polizei in Bergen gemeldet und der hat angegeben, dass seine Tochter ja mit einem Gewaltverbrecher zusammen ist. Und er hat das Auto von den beiden sauber gemacht und das war verdreckt und das kam ihm irgendwie in dem Zusammenhang mit der Tat komisch vor.
Mhm.
Und die Polizei hat dann den Background von dem Mann überprüft und das Ergebnis war, dass seine Akte übersät war mit Straftaten ohne Ende, wie es Ulf Jokiel ausgedrückt hat. Also der war wirklich, das war wirklich ein Schwerverbrecher.
Gewalttätig auch.
Ja, gewalttätig, okay. Raubüberfälle, also der hatte eine lange Liste.
Okay, aber dieser Hinweis, der hatte ja zunächst erstmal nichts mit Sandra Reissig zu tun. Wie haben die denn da eine Verbindung dann hergestellt zu ihr?
Ja, also sie konnten rekonstruieren, dass er zu dem Zeitpunkt im Internet massiv auf der Suche nach neuen Frauen war. Und was man auch feststellen konnte, sie lebte ja getrennt von ihrem Ex-Partner und auch sie war im Internet unterwegs, um ja eine neue Liebe zu finden. Der Unterschied ist allerdings, dass er nicht auf der Suche war nach der großen Liebe, sondern Ulf Jokiel erzählte mir, dass er eigentlich Frauen dazu bringen wollte, für ihn ja zu arbeiten, auf den Strich zu gehen.
Mhm.
Es gab dann auch noch weitere Verbindungen. Sie konnten zum Beispiel auch mit Hilfe von Zeugen feststellen, dass er häufiger in Greifswald und vor allen Dingen auch in dem Einkaufszentrum unterwegs war. Und noch ein entscheidender Punkt war, laut Ulf Jokiel, dass Sandra Reissig auch seinem Beuteschema entsprochen hat.
Alleinstehend und
Auch optisch.
Mhm. Okay, optisch, okay, alles klar. Okay, also gab es diesen Verdächtigen und ich gehe mal davon aus, die Polizei hat den auch befragt, die hat mit dem gesprochen.
Ja, genau, die haben ihn befragt, aber er hat dazu nichts gesagt und sie haben auch mit seiner Freundin gesprochen und die hat zwar mit den Ermittlern gesprochen, aber hat gesagt, nein, sie hat damit gar nichts zu tun.
Okay, also es deutete viel auf diesen Mann hin, aber es gab keine handfesten Beweise, so interpretiere ich jetzt das, was du erzählst?
Ja, zunächst mal, aber dann, also die sind da wirklich noch dran geblieben und haben gedacht, okay, nee, das muss der gewesen sein und sie haben dann tatsächlich auch relativ, ich würde sagen, handfeste Beweise gegen ihn zusammengetragen. So konnten sie zunächst einmal einen Schuhabdruck sichern und an dem Tatort. Und da gab es auch einen Teiltreffer bei dem Verdächtigen. Aber, und das ist jetzt wirklich ein entscheidendes Indiz, konnten die Ermittler sowohl im Auto als auch in der Wohnung der Tatverdächtigen Spuren von Sandra Reisig finden, die eben darauf hingedeutet haben, dass es einen Kontakt zwischen den Beteiligten gegeben haben muss.
Aber es kann ja irgendein Kontakt gewesen sein. Es muss ja nicht gewesen sein, dass er sie umgebracht hat, ne?
Nee, das jetzt nicht, aber es ist so, deutet zumindest darauf hin.
Sind das auch DNA-Spuren gewesen dann von Sandra Reisig?
Nee, also im Auto haben sie Fasern von Sandra Reisig Bekleidung gefunden. Und was vielleicht auch noch ein spannender Punkt ist, sie haben auch Spuren von Gegenständen ausgemacht, die aus der Wohnung von Sandra Reisig stammten. Also jetzt nicht die Gegenstände von ihr, sondern eben Spuren von Gegenständen. Das ist ein bisschen kompliziert.
Ja, ich wollte gerade sagen, wie darf ich das denn verstehen?
Ja, das nennt sich Sekundärübertragung. Man kann sich das so vorstellen, also das bedeutet, dass Sandra Reisig Spuren auf ihrer Kleidung von Gegenständen aus ihrer Wohnung hatte, zum Beispiel von einem Kissen. Ne? Also du setzt dich jetzt auf deine Couch.
Ah, okay.
Hast da ein Kissen drauf, hast deine Jeans an.
Oder so, weil das wäre wahrscheinlich auch was.
Zum Beispiel, ne?
Okay.
Genau. Und die wurden dann übertragen in die Wohnung der Tatverdächtigen.
Okay. Wahnsinn, was man da alles entdecken kann und untersuchen kann. Okay, aber es hört sich ja eigentlich so an, als ob die Sache klar ist.
Ja, eigentlich ja. Und man muss auch noch sagen, was ich auch noch erwähnen muss, der Verdächtige, der saß kurze Zeit später dann wieder im Gefängnis und hat wohl dabei seinen Mitinsassen auch über die Tat ausgepackt. Das hat mir auch Ulf Jurki erzählt. Also er hat da im Gefängnis auch zumindest erzählt, dass er das war.
Aber warum ist er dafür dann nicht zur Rechenschaft gezogen worden?
Ja, die damalige Staatsanwaltschaft wollte keinen Indizienprozess, sondern handfeste DNA-Beweise. Ja, die gab es aber leider nicht. Man muss allerdings sagen, dass wenn ein Täter einmal in Deutschland wegen einer Tat vor Gericht steht und er wird freigesprochen, kann er nicht nochmal dafür belangt werden, wenn es danach denn doch nochmal zu handfesten Beweisen kommt.
Das heißt, wir hätten die jetzt einen Prozess geführt, er war freigesprochen worden und danach hätte man noch DNA-Spuren gefunden, die bewiesen hätten, er ist der Täter, hätte er dafür nicht mehr zur Rechenschaft gezogen werden
können.
Und dann sind sie auf Nimmersicher gegangen und haben gar keinen Prozess geführt. Ist ja auch ein bisschen absurd. Ne?
Ja, das klingt, ja, tatsächlich.
Heißt, er ist noch auf freiem Fuß, oder?
Ja, also in dem Fall nicht. Der Verdächtige befindet sich mittlerweile in Sicherungsverwahrung für eine andere schwere Straftat. Und ja, Sicherungsverwahrung bedeutet, dass die Täter auch nach der Verbüßung ihrer Strafe erst dann in Freiheit kommen, wenn keine Gefahr mehr von ihnen ausgeht. Und das sieht Ulf Jokiel in dem Fall nicht, weil er ist sich sicher, würde der Tatverdächtige freikommen, würde er auch weitere Straftaten begehen.
Okay, also Riesendilemma. Die Ermittler sind sich sicher, dass sie wissen, wer es war. Bisschen tröstend in Anführungsstrichen ist, dass er schon im Gefängnis sitzt und da wahrscheinlich erstmal nicht rauskommt. Also rückblickend, diejenigen, mit denen du gesprochen hast, sagen die, ach, da hätte die Polizei, weiß ich nicht, noch gründlicher sein können, da ist irgendwas schiefgelaufen. Gibt es da irgendwie sowas, was man im Nachhinein anders gemacht hätte vielleicht?
Ja, es gab einen schwerwiegenden Fehler, den die Beamten damals gemacht haben. Sandra Reisig wurde ja erst als vermisst gemeldet. Die Beamten sind dann auch zur Tankstelle gefahren und da ist wirklich ein entscheidender Fehler passiert. Die Beamten haben einfach die Putzkolonne viel zu früh durch die Tankstelle geschickt. Und dazu habe ich hier auch nochmal ein Statement von der Polizeisprecherin Juliane Butalla.
Die Putzkolonne ist genau deshalb an den damaligen Ereignisort gelassen worden, weil die ersten Einsatzbeamten nicht erkannten, dass die Spurensuche und Sicherung auch bei einem Vermisstenfall als noch nicht abgeschlossen zu betrachten gewesen wäre. Das war ein Fehler der Polizei und wurde so auch schon öffentlich kommuniziert bzw. eingeräumt.
Okay. Heißt, da sind dann im schlimmsten Fall irgendwie, kann man jetzt natürlich nicht mehr nachvollziehen, aber Beweise vernichtet worden.
Genau,
oder
man
Spuren.
Ja, man weiß jetzt nicht, ob die jetzt wirklich, ob der Handschuh getragen hat oder voll vermummt war oder, ne, das kann man natürlich jetzt nicht sagen.
Ich finde immer bei so Fällen, bei allem, was daran spannend ist, ne, und ist ja auch ein gewisser Teil Sensationslust und irgendwie ist es unheimlich, was da passiert ist. Wir haben ganz am Anfang gesagt, das war eine alleinerziehende Mutter von zwei Kindern. Und ich finde, was da immer manchmal ein bisschen untergeht, also diese Kinder haben ja ihre Mutter verloren, ne, und die Eltern haben eine Tochter verloren.
Ja.
Inwiefern ist die Familie denn da involviert? Haben die noch Kontakt in irgendeiner Form oder so?
Ja, also es ist tatsächlich so, dass Ulf Jokiel tatsächlich mit der Familie noch in engem Kontakt steht. Und die Mutter von ihr weiß zum Beispiel auch, wen die Polizisten verdächtigen.
Okay.
Und darauf legt auch Ulf Jokiel sehr viel Wert in seiner Arbeit. Ne? Mhm. Also es ist natürlich alles sehr, das sind sehr, sehr emotionale Fälle.
Total. Vor allem auch diese Ungewissheit, ne?
Genau, es ist eine Ungewissheit. In dem Fall ist es so, ja, die Mutter weiß, wer der Tatverdächtige ist.
Ja.
Und er sitzt ja jetzt in Sicherungsverwahrung. Man kann jetzt nicht sagen, ob das jetzt die Genugtuung ist, die man so haben möchte als Familie. Aber zumindest wird die da immer mitgenommen, die Familie.
Er ist zumindest nicht in Freiheit.
Genau.
Ob das jetzt ein Trost ist,
genau, das ist so.
Glaube ich nicht. Aber
ja, das ist schwierig, ne?
Mhm. Okay, also das ist ein Cold Case, der in dem Sinne kalt ist, weil der Täter nicht, oder der vermeintliche Täter, der mutmaßliche Täter nicht verurteilt wird. Okay.
Ja.
So, Christine, jetzt bevor wir gleich zum nächsten Fall kommen, Cold Cases, das habe ich ja vorhin schon angerissen, sind Fälle, die eben kalt sind. Ne? Cold heißt ja kalt auf Englisch.
Genau.
Also wo es keine heiße Spur gibt.
Also
das Gegenteil. So. Es gab ja mal Bemühungen, die Aufklärung solcher Fälle hier bei uns im Land voranzutreiben. Ich erinnere mich mal von einer Cold Case Unit gehört zu haben. Also es ist eine spezielle Einheit, die sich wirklich nur um diese kalten, unaufgeklärten Fälle kümmert. Was ist denn daraus geworden?
Also es gibt diese Cold Case Unit. Sie wurde im Jahr 2017 in Mecklenburg-Vorpommern gegründet. Und in einem ersten Schritt wurden damals alle unaufgeklärten Tötungsdelikte seit der Wiedervereinigung an einer zentralen Stelle zusammengefügt und dann auch wirklich nochmal inhaltlich geprüft und es wurde auch nach neuen Ermittlungsansätzen geschaut. Bei der Arbeit einer Cold Case Unit geht es vor allem darum, auch um eine Neubetrachtung aller Fakten und Beweismittel. Ja, und bis 2022 gab es auch noch eine Cold Case Unit als Projekt im Polizeipräsidium Rostock. Ja, aktuell werden dort alle aufgearbeiteten Verfahren aber nur noch von einem Polizeibeamten fortgeführt, wie mir das Innenministerium mitgeteilt hat.
Ich kann mir vorstellen, also es ist ja auch so ein bisschen Sisyphos-Arbeit. Du sitzt vor einem Berg Akten, musst das alles durcharbeiten, musst von rechts nach links und dann wieder umgekehrt denken und hast wahrscheinlich viele Fragen. Also ich finde das wahrscheinlich total deprimierend, weil man viele Antworten einfach nicht mehr bekommt, weil es schon so lange her ist.
Ja.
Wie läuft denn diese Arbeit ab?
Es ist, wie du sagst, eine Sisyphus-Arbeit. Ne? Also man muss wirklich nochmal alles gucken. Es werden nochmal alle Zeugen befragt. Es ist wirklich auch so, man guckt auch nach neuen DNA-Spuren.
Mhm.
Aber es ist natürlich alles, also ne, es kommt natürlich immer auf den Fall drauf an. Aber wie du schon sagst, wenn du einen Fall hast, der jetzt irgendwie 40 Jahre zurückliegt, ja, was, ne?
Da musst du auch sagen,
viele
vergessen.
Zeugen... Ja, ne?
Oder vieles. Oder vielleicht, man erinnert sich, ich erwische mich auch manchmal dabei, so Kindheitserinnerungen, ich habe die falsch im Kopf und dann rede ich mit meinen Eltern drüber und sage, nee, das war ganz anders. Aber
genau.
Ich könnte schwören, dass das so gewesen ist.
Genau, das ist tatsächlich auch ein Phänomen, das kennt, glaube ich, auch jeder. Und da ist es halt auch so, ne? Und man muss auch sagen, je nachdem, wie lange der Fall zurückliegt, es kann auch sein, dass der Zeuge schon verstorben ist.
Ja,
ne?
Klar.
Das ist, ja.
Also, nicht einfach, aber trotzdem spannend. Der zweite Fall, über den wir heute sprechen, das ist der Fall von Ramona Müsebeck.
Es ist der 2. August 1986. Die 21-jährige Ramona Müsebeck feiert mit Freunden in der Lubmina-Kneipe zum Teufelsstein. Die Kindergärtnerin verlässt gegen 0.30 Uhr das Lokal mit ihren Freunden. Nach Hause, nach Spandauer Hagen, fährt sie aber dann alleine mit dem Fahrrad. Wenige Minuten nach ihr machen sich auch die anderen auf den Heimweg. Kurz vor dem Ortseingangsschild Spandauer Hagen am Straßenrand sehen sie zwei Fahrräder nebeneinander liegen. Ein Damen- und ein Herrenrad. Eins davon gehört Ramona. Am nächsten Morgen finden Spaziergänger die Leiche der 21-Jährigen.
Also Christine, die allererste Frage, die ich mir sofort gestellt habe, und ich bin früher auch mit Freunden und alleine irgendwie quer durch die Gegend gefahren, auch nach dem Feiern.
Ja.
Warum sind die Freunde weitergefahren, wenn sie nachts am Straßenrand das Fahrrad ihrer Freundin gesehen haben?
Ja, das ist auch eine Frage, die sich die Ermittler damals schon gestellt haben und die Frage, die auch heute noch offen im Raum steht. Auch über den Fall habe ich mit Ulf Jokle gesprochen und es gibt einfach keine eindeutige Antwort darauf. Die Freunde haben sich zwar gewundert, warum die Fahrräder dort liegen, aber sich in dem Moment einfach nichts dabei gedacht.
Ne? Sie dachten vielleicht, hat irgendwen getroffen und sind ins Gebüsch.
Ja, also genau, also die Fahrräder lagen auch wirklich einfach auch ordentlich nebeneinander. Also so als, so dass man denken könnte.
Das war bewusst.
Das war bewusst. Das war jetzt nicht, dass die irgendwie runtergerissen wurde, sondern ja. Aber ich weiß es nicht. Also man muss auch mal sagen, die sind vom Feiern gekommen.
Ja. Ne? Gut, im Nachhinein kannst du das immer gut sagen, ne? Und als Außenstehende schon mal sowieso. Okay.
Ja.
Also der Fall wurde wieder aufgenommen, war auch 2023 bei der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY zu sehen. Ich habe mal geguckt, 5 Millionen Menschen gucken diese Sendung ungefähr, eine Menge. Konnten die Ermittler denn irgendwie dann neue Hinweise durch Aktenzeichen XY bekommen?
Ja, also kurz nach der Ausstrahlung sind ungefähr noch 50 Hinweise eingegangen, mittlerweile sind es sogar 70. Und es wurden nochmal jetzt in der Zwischenzeit zwischen 15 und 20 Leute erneut befragt. Mhm. Aber da ist genau der Fall, einige Zeitzeugen sind bereits auch schon verstorben. Und das erschwert die Ermittlungen natürlich.
Also was glauben die Ermittler denn, was damals passiert ist?
Ja, also sie gehen davon aus, dass der Täter Ramona mit seinem Fahrrad entgegengekommen ist. Darauf lassen zumindest Zeugenhinweise schließen, denn ein Auto hat Ramona noch überholt und in dem saß eine Gruppe von Anglern. Sie hatten dann gesehen, wie ein Unbekannter in Richtung Ramona mit dem Fahrrad unterwegs ist. Und das war wahrscheinlich der Täter.
Okay, und dann konnten die wahrscheinlich auch nicht mehr irgendwie zu diesem Mann sagen, im Dunkeln ein Mann auf dem Fahrrad, das kann natürlich natürlich jeder sein. Okay, ja. Ramona fährt vom Feiern nach Hause, ihr kommt ein Fahrradfahrer entgegen, dann werden diese zwei Fahrräder da am Straßenrand von ihren Freunden entdeckt und am nächsten Morgen wird ihre Leiche gefunden. Wie ist sie denn gestorben?
Also die Obduktion hat ergeben, dass Ramona erwürgt wurde. Wie und womit genau, das wollen die Ermittler jetzt aber für sich behalten. Das ist natürlich auch Täterwissen. Ja. Was auch noch festgestellt werden konnte, ist, dass ihre Bekleidung verrutscht war. Die Hose wurde ein Stück weit auch heruntergerissen. Das lässt darauf schließen, dass der Täter sie möglicherweise vergewaltigen wollte. Ja, ob vor oder nach dem Mord ist unklar, weil es kam ja dann doch nicht dazu.
Okay, das ist wichtig. Sagt man dann Sexualdelikt?
Ja, genau. Das heißt, also es würde dann sogar bedeuten, dass es ein unvollendetes Sexualdelikt war.
Okay, so heißt das. Okay. Mhm. Was hat die Polizei denn dann da für Spuren gefunden am Tatort?
Ja, also Blutspuren gab es keine. Was allerdings gefunden worden ist, ist ein Handballenabdruck an ihrem Fahrrad. Und der passte eben nicht zu Ramona. Also das war auf jeden Fall ein Handballenabdruck von jemand anderes. Und die Kriminalisten hatten die Spur dann auch mit allen Männern abgeglichen, die in der Nacht in der Disco waren. Und auch mit den Arbeitern aus dem Kernkraftwerk, was sich da in der Nähe befunden hat. Ja, die Handballenabdrücke hat man damals von über 1300 Männern genommen. Und die konnten aber auch wirklich alle ausgeschlossen werden. Und insgesamt wurden auch bisher über 10.000 Personen befragt und überprüft.
Ach, krass.
Ja, also. Und was vielleicht auch noch ganz entscheidende Sachen waren, in der Nähe hat man eine angerauchte Zigarette einer polnischen Marke gefunden und auch eine Schuhspur und sogar an der Leiche und im Gebüsch konnten sogar auch noch Jeansfaserspuren gesichert werden. Also eigentlich doch eine ganze Menge.
Aber keine DNA, vermute ich.
Nee. Bei einer solchen Tat kann man davon ausgehen, dass da eigentlich relativ viel zu finden ist. Das heißt aber nicht, dass die Polizei auch viele DNA-Spuren in dem Fall hat. Also sie gucken natürlich und sind auch jetzt immer noch dabei und kontaktieren hier auch landes- und bundesweit frühere Institute und Mitarbeiter, die mit der Spurenauswertung betraut waren. Und das ist jetzt erstmal so die Aufgabe, die sie sich gestellt haben. Aber da noch keine valide DNA-Spur bei der Suche und Auswertung dabei war, konnten bisher auch noch keine DNA-Tests durchgeführt werden. Ne?
Okay, also da geht die Suche weiter.
Ja.
Also das ist natürlich alles wahnsinnig vage. Ne? Gibt es überhaupt irgendwas, was auf irgendjemanden hindeutet?
Ja, also zumindest können die Ermittler ungefähr so ein Täterbild geben. Also sie gehen auf jeden Fall davon aus, dass der Täter einen lokalen Bezug hat, jetzt kein Tourist war, sondern auch die Umgebung kannte. Und die Wahrscheinlichkeit, dass er auch Ramona vorher kannte, wird auch als hoch eingeschätzt. Man muss auch sagen, es gab im Vorfeld, nennen wir es mal einen Vorfall bei Ramona, und zwar so kurz vor der Tat, hat Ramona gemerkt, als sie zu Hause war bei ihren Eltern in ihrem Zimmer, dass sie von einem Mann beobachtet wird, der auf dem Schuppendach ihrer Eltern stand und der sie quasi beobachtet hat.
Und unheimlich.
Ramona, als sie das dann bemerkt hat, hat sie dann ihren Vater gerufen. Der Vater ist dann auch raus und hat noch gesehen, wie der Typ vom Dach gesprungen ist und wegläuft. Also man kann vielleicht davon ausgehen oder die Ermittler gehen davon aus, dass das auch der mögliche Täter ist. Das heißt, Ramona kannte den Täter vielleicht nicht oder kaum, aber der Täter dafür Ramona vielleicht ein bisschen besser.
Also es gibt Spuren, es gibt eine vage Idee oder eine Vorstellung vom Täter. Klar, irgendwie müssen sie es wahrscheinlich glauben, aber gehen die Ermittler ernsthaft davon aus, dass sie nochmal einen Täter finden?
Ja, also in dem Fall tatsächlich habe ich mich das auch gefragt und ich habe das auch Ulf Jokiel gefragt und der zeigt sich wirklich optimistisch, dass sie auch noch handfeste DNA-Spuren ausfindig machen. Es kann natürlich auch sein, jetzt bei so einer Tat, die liegt ja jetzt sehr lange zurück, Vielleicht äußert sich der Täter tatsächlich auch nochmal. Vielleicht möchte er sich dann doch nochmal, ja, da in Anführungszeichen davon freisprechen. Vielleicht verspricht er sich auch nochmal. Das passiert ja auch in manchen Fällen jetzt nicht grundlegend, aber manchmal ist das so. Und es war tatsächlich auch so, im Jahr 2005 gab es einen Hinweis von einer Person, die vermutet hat, wer der Täter sein könnte. Denn der vermeintliche Täter hatte sich zwar jetzt nicht direkt geäußert dazu und hat jetzt nicht direkt gesagt, dass er sie ermordet hat. Ja, aber er hätte irgendwie so Hinweise gegeben.
Also Andeutung gemacht.
Andeutung gemacht. Mhm. Und die Person wurde dann auch nochmal überprüft, aber das stimmte vorne und hinten nicht. Die Person hatte auch ein Alibi. Also das führte jetzt nicht dazu, zu dem Ergebnis.
Genau. Also dieser Fall ist ja wirklich mysteriös, ne? weil so wenig bekannt ist, ne? Und auch so wenig Richtungen, in die man ermitteln kann. Ne?
Ja.
Warum machen die Polizisten, natürlich ist es ihr Job, ne, klar, ich meine, ja, sie hoffen natürlich, DNA-Spuren zu finden, aber 1986,
ja,
das ist eine lange Zeit.
Das ist wirklich eine lange Zeit, ja.
Was ist der Antrieb von den Ermittlern? Ich meine, im Zweifel ist der Täter auch schon tot, man weiß es ja nicht.
Genau, das kann natürlich sein. Naja, also es ist halt ihre, also ich würde behaupten, sie sind Polizisten geworden, um eben genau solche Fälle auch aufzuklären. Ne? Und das ist denen auch wichtig. Also es ist nicht so, dass sie sagen, okay, ja, wir kommen jetzt nicht weiter, sondern es wird sich wirklich auch viel darum gekümmert, was wir ja so nicht mitbekommen. Sondern im Hintergrund läuft die Maschinerie.
Ja, ja.
Und natürlich ist die Hoffnung immer groß, den Täter noch zu finden. Das ist deren Hauptaufgabe.
Auch da haben die Ermittler vermutlich Kontakt mit der Familie von Ramona Müsebeck, ne?
Genau, Ulf Jokiel steht noch mit der Schwester von ihr in Kontakt. Die Eltern sind mittlerweile verstorben. Der Fall war ja nochmal 2023 bei Aktenzeichen XY zu sehen. Und wenn sowas passiert, also wenn der Fall neu aufgerollt wird, auch da gibt er ja den Angehörigen vorher immer Bescheid. Ne? Nicht, dass die den Fernseher anmachen und damit dann konfrontiert werden. Weil auch das ist ja wirklich, das ist ja eine schwere, was da passiert ist ja auch wirklich sehr, sehr traurig und muss man ja auch nochmal sagen.
Sehr emotional.
Sehr emotional und auch wenn das jetzt so viele Jahre her ist, das vergisst man ja nicht. Ne? Das macht er dann auch.
Okay, also wahnsinnig spannend dieser Fall und ich kann mir auch vorstellen, dass die Ermittler unter totalem Zeitdruck stehen, weil sie sich denken, es wird ja nicht besser mit den Beweisen und mit den Erinnerungen der Zeugen.
Ja, genau.
Vielen Dank an Christine Lachmann aus dem Vorpommern-Studio Greifswald. Du hast uns mitgenommen, hast uns zwei Cold Cases vorgestellt, ja, weil sie einfach wahnsinnig spannend sind und weil sie schon so lange her sind, aber trotzdem ja noch aktuell die Beamten beschäftigen. Vielen Dank dafür.
Sehr gerne.
Die Redaktion hatte Martin Haufe. So, und am Ende habe ich natürlich immer noch einen Podcast-Tipp für euch. Heute 11KM, der Tagesschau-Podcast mit einem Thema aus Mecklenburg-Vorpommern. In einer der letzten Folgen, da ging es um Jarmel in Nordwest-Mecklenburg. Rechtsextremismus im Dorf, so heißt es. Ein Ehepaar gibt nicht auf. Der Name des Dorfes, er sagt euch vielleicht was. Da gibt es viele Menschen, die dem rechten Spektrum zuzuordnen sind. Und ein Ehepaar, das standhaft dagegen hält. So, und wenn ihr noch nicht genug von Cold Cases habt, dann hört mal in die ARD Crime Time rein. Da geht es unter anderem um den Tod von Klaus Berninger. Vor 34 Jahren ist er als 16-Jähriger getötet worden und ein Täter ist bis heute noch nicht zur Rechenschaft gezogen worden, beziehungsweise konnte erst gar nicht ermittelt werden. So, und wenn ihr dann immer noch nicht genug habt von Kriminalfällen, dann gibt es in der ARD Audiothek auch noch den Podcast Gerichtssaal 237. Da sind wir dann bei aufgeklärten Fällen, eine Gerichtsreporterin, die berichtet da von ihren Eindrücken von spannenden Verhandlungen. Alle Links, die stelle ich euch natürlich auch nochmal in die Shownotes. Und da findet ihr auch nochmal unsere E-Mail-Adresse, wenn ihr Kritik loswerden wollt oder Anregungen. Ich sage es ja auch nochmal, mvmfokus@ndr.de. Da könnt ihr uns schreiben. Und damit verabschiede ich mich. Mein Name ist Annette Ewen.
Mehr Information, mehr Hintergrund, mehr Glaubwürdigkeit. NDR MV Podcast. MV im Fokus. Darüber spricht Mecklenburg-Vorpommern. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek App und überall, wo es Podcasts gibt.